Allerdings, und ich breche es nochmal herunter, Vorsorge zu betreiben hinsichtlich seines eigenen Magen-Darm-Trakts und seiner eigenen Gesundheit ist keine Raketenwissenschaft. Es kommt wirklich und manche wollen das halt nicht glauben, aber es ist halt einfach so. Es ist einfach eine Entscheidung, die man trifft, weil ich kann ja mein Leben in den meisten Fällen, wenn es mir erlaubt ist, so leben, wie ich will. Aber Gesundheit oder Gesundheitsvorsorge ist halt eine aktive Entscheidung.
Der neue Gesundheitspodcast aus Österreich. Now, die Health Podcast bei Alpha Towern. Daniela und Bernhard Sebastian Lützer suchen gemeinsam mit Expertinnen und Experten wöchentlich Antworten auf die Frage, wie man ein gesundes, vitales und langes Leben führen kann. Herzlich willkommen und viel Spaß beim Reinhören.
Die Zusammensetzung des menschlichen Mikrobioms ist sehr variabel und wird unter anderem von der Ernährung, der Immunkompetenz und Medikamenten beeinflusst. In der Regel leben wir zwar friedlich mit unserem Mikrobiom zusammen, allerdings können sie auch Krankheitserreger hinzugesellen. Pathogene siedeln sich vor allem dann an, wenn das Mikrobiom aus dem Gleichgewicht gebracht ist. Über dieses Thema sprechen wir heute mit Dr. David Hauer. Er ist tätig in der Allgemeinmedizin, Facharzt für Anästhesiologie und Intensivmedizin sowie leitender Notarzt. Heute begrüßen wir ihn in unserer aktuellen Folge. Herzlich willkommen, Dr. David Hauer.
Ich darf zu sein. Danke für die Einladung.
Gerne.
Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Wir haben jetzt eingangs im Vorgespräch schon ein bisschen darüber gesprochen. Du bist ja an einem neuen Projekt beteiligt und das kurz vor der Eröffnung steht. Da freut es uns noch mehr, dass du dir Zeit für diese Folge mit uns nimmst. Der Darm ist ja, sage ich mal, jetzt gerade im Frühjahr, wo der Winter sich so schön langsam dem Ende neigt und das Frühjahr kommt, die Sonne intensiver wird, dann denken alle immer ein bisschen an den Frühjahrsputz und das nicht nur in der eigenen Wohnung, sondern auch hoffentlich im eigenen Körper. Und da freut es uns, dass wir heute mal über das Mikrobiom und unser Verdauungsorgan sprechen können. Was uns aber vorweg interessieren würde, wie du zu dem gekommen bist oder wie so dein Weg grundsätzlich in die Medizin war.
Wie gesagt, ein sehr spannendes Thema. Danke nochmal für die Einladung. Grundlegend ist es natürlich im Laufe der Jahre so, also mein Einstieg in die Medizin war an und für sich wie bei vielen Gleichgesinnten meiner Zunft die Rettung, das Ehrenamt beim Roten Kreuz, erste Erfahrungen gemacht, dann Bundesheer noch einmal als Sanitäter tätig gewesen. Und im Endeffekt dann ins Studium gerutscht und eigentlich diesen Fokus auf Notfallmedizin immer gehabt. Nach dem Studium, aber aufgrund des Wunsches, irgendwie auch breiter aufgestellt zu sein, die Allgemeinmedizinausbildung absolviert, um möglichst früh als Notarzt tätig sein zu können. Und das hat alles sehr gut geklappt und im Laufe der Jahre der notärztlichen Tätigkeit, vor allem, wo man ja oft als Reparaturmediziner unterwegs ist, sprich, man kommt zu vielen Patienten, die sich vielleicht seit ihres Lebens um ihre Gesundheit nicht so viel Sorge gemacht haben, repariert man, was repariert werden kann, aber manchmal ist es nicht mehr zu reparieren und da macht man sich natürlich im Laufe der Zeit oder stellt man sich die Frage, was gibt es abseits der präventiven Medizin, die wir zum Teil anbieten, die aber noch ein bisschen oder deutlich ausgebauter sein könnte. Was gibt es da noch, wenn man über den Tellerrand blickt? Und gerade auch in meinem Teil der Ausbildung in der Intensivmedizin war natürlich auch der Magen-Darm-Trakt als Teil der Behandlung in der Intensivtherapie ein relevanter Faktor. Und da bin ich eigentlich das erste Mal so ein bisschen auf das Mikrobiom aufmerksam geworden. Und aber auch natürlich im persönlichen Bereich, was Sport, Ernährung und überhaupt Longevity, wenn man diesen Begriff in den Raum werfen will, was bedeutet das, was kann man eigentlich machen? Weil man gründet dann im besten Fall, wenn es einem erlaubt ist, eine Familie, man hat Kinder, man überlegt sich ja, wie kann ich die Gesundheit eigentlich erhalten? Und das soll auch das Dogma unseres angekündigten Projektes sein, abseits der Allgemeinmedizin, einen starken Fokus auf Prävention zu legen, der da umfasst, Konzepte zur Bewegung, in der Jugend wie im Alter, Konzepte zur Ernährung, und viele andere Dinge, die unter anderem auch natürlich das Mikrobiom, vor allem das Darmmikrobiom als essentiellen Teil unseres Körpers auch in den Fokus rückt. Weil man kann schon sagen, grundlegend, man isst, was man isst. Das hört man immer wieder und das ist nicht von weit weg hergeholt.
Also ganz ein berühmter Werbespruch, der ja sehr erfolgreich war. Und vielleicht, dass wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen abholen können. Was ist das oder Mikrobiom einfach erklärt oder was kann man darunter verstehen?
Ja, also ganz einfach erklärt ist es so, dass man als Mikrobiom die Gesamtheit aller Mikroorganismen auf und im Körper bezeichnet, Bakterien, Viren, Pilze, andere Kleinstlebewesen, die im Wesentlichen meistens in Symbiose mit uns leben und die von der Verdauung bis hin zur Immunabwehr und vielen Stoffwechselprozessen bis hin zu unserer Stimmung eigentlich alles beeinflussen.
Ja. Ich denke.
Hängt alles zusammen, gell? Wie man das auch jetzt, wie du sagst, von der Stimmung her und das alles, psychisch alles beeinflusst. Und was wäre so das Wichtigste auf einen Blick zur Darmflora? Was wäre da so, auf was man achten sollte? Was für ein Gleichgewicht sollte die sein?
Ja, also die Darmflora ist natürlich ein ganz wesentlicher Teil des Mikrobioms. Wie der Name sagt, sie wohnt im Darm. Und im Wesentlichen beginnt dieser Prozess, wie sich das Mikrobiom aufbaut, ja bereits bei der Geburt. Ja. Es gibt hier sogar schon vom Geburtsmodus her Unterschiede, wie sich das Darmmikrobiom am Anfang des Lebens zusammensetzt. Also es macht zum Beispiel einen Unterschied, ob ich konventionell über den Geburtstrakt der Mutter entbunden werde oder eine Kaiserschnittentbindung habe, weil grundlegend hier das Ungeborene oder das Neugeborene mit ganz anderen Keimen in Kontakt kommt. In weiterer Folge, durch die Ernährung, durch Stillen oder Säuglingsnahrung, formt sich das Mikrobiom andere Umwelteinflüsse, Kontakt mit Geschwistern, mit der Umgebung, auch vor allem was soziokulturelle Faktoren umgeht, Hygiene, Empfinden, dort, wo das Kind aufwächst, das steuert alles dazu bei, dass sich das Mikrobiom entwickelt. Und die Funktion des Mikrobioms im Darm, allem voran ist natürlich Verdauung und Nährstoffaufnahme, unter anderem auch Produktion wichtiger Hormone und Vitamine, wie zum Beispiel Vitamin K. Wie schon angesprochen wurde, Schutz vor Krankheitserregern, pathogenen Keimen, wie man so schön sagt, aber auch vor allem die Regulation des Immunsystems, weil die Darmschleimhaut ja im Wesentlichen und der gesamte Magen-Darm-Trakt von uns das exponierteste Organ ist von Geburt an, das natürlich auf jeden unserer Umwelteinflüsse, die wir gewollt oder ungewollt aufnehmen, sich damit auseinandersetzen muss. Das heißt, ein ausgewogenes Verhältnis dieser Besiedelung mit Mikroorganismen ist essentiell für die allgemeine Gesundheit und auch, wenn man dann weiterdenken will, wir kommen wahrscheinlich eh noch dazu, für die Gesundheitsprävention und auch die Entwicklung von chronischen Erkrankungen.
Okay. Gibt es da Menschen, die was kein Mikrobiom haben? Oder hat das automatisch jeder?
Also grundlegend ist es so, dass man natürlich von Geburt an ein Mikrobiom hat, selbst in extremen Situationen. Es gibt ja die unangenehme Situation, dass auch Frühgeborene und junge Säuglinge von Geburt an Intensivtherapie brauchen, aufgrund welcher Umstände auch immer, mit assoziierter künstlicher Nahrung, mit Antibiotikatherapie. Aber selbst dann gibt es ein Mikrobiom, das natürlich in der Zusammensetzung dann grundlegend anders ist, das eine Dysbiose aufweisen kann, das heißt auch ein Überwiegen von sozusagen krankheitserregenden Keimen. Aber wie schon gesagt, in Utero ist es ja so, dass das, also in der Gebärmutterphase noch, dass das Ungeborene in der Gebärmutter sich natürlich auch mit gewissen Stoffen der Mutter auseinandersetzt, also das Fruchtwasserschluck zum Beispiel, und sich hier, da ja alles bekeimt ist, schon ein erstes Mikrobiom aufbaut. Genau.
Mhm.
total irre, wann das schon beginnt, gell?
Ja, und was alles da zusammenhängt, das weiß man eigentlich gar nicht, oder ich hab das nicht.
Es ist natürlich sehr komplex. Ja. Und wenn man jetzt natürlich, ich glaube, in jungen Jahren ist es oftmals ein bisschen schwierig, dass man da auf die Ernährung schaut und hin und her. Also ich glaube, gerade so bis ins jugendliche Alter hinaus, ist natürlich auch die Frage, wie man das so vom Elternhaus mitbekommt. Aber irgendwann macht man sich ja doch Gedanken. Und wann wäre denn deiner Meinung nach so, welchem Alter wäre es so wirklich an der Zeit, dass man einmal vielleicht sogar zu einer Vorsorgeuntersuchung geht oder sich wirklich da um das kümmern anfängt? Wann wäre so?
Ja, also mein Ansatz dazu ist grundlegend der, und den wollen wir auch in unserem Zentrum so leben, dass natürlich Gesundheits- und Ernährungsbildung im Kindes- und Jugendalter beginnen muss. Mhm. Weil wir natürlich eine zunehmende Anzahl an Kindern mit vermeidbaren Erkrankungen sehen, sprich allem voran Fettsucht, Diabetes, was natürlich Silent Killer sind im weitesten Sinne, sprich man spürt es nicht, man sieht zwar das Übergewicht, aber es tut einem unmittelbar nicht weh. Ist ja auch im Erwachsenenalter das Gleiche mit dem Bluthochdruck, den hohen Blutfetten etc. All diese Dinge, die in unserem Körper in der Regel, und hier spielt das Mikrobiom auch eine wesentliche Rolle, chronische Entzündungsprozesse fördern. Und chronische Entzündung ist logischerweise nie gut. Wenn es jetzt darum geht, Vorsorge zu betreiben, ist, glaube ich, Bildung der Schlüssel und auch Bildung der Eltern. Das heißt, Vorsorge im allgemeinen Sinne, bereits in der Schule. Ich glaube, dass es hier sinnvolle Konzepte gibt, die schon gelebt werden, bis hin zu eben Kochen gemeinsam in der Schule und in auch diversen Vereinen. Bewegung ist sowieso ein Thema, das man extra ansprechen kann. Vorsorge im medizinischen Sinne oder anders gesagt, wann soll man zum Arzt, um Diagnostik zu machen? Das ist vielleicht ganz interessant, weil grundlegend der Körper ist ja sehr flexibel und reguliert sich auch sehr gut von selbst in der Regel. Allerdings muss man sagen, es gibt ja Symptome, die darauf hinweisen können, dass eine sogenannte Dysbiose im Raum steht. Und das kann im Kindes- und Jugendalter bereits sein und im jungen Erwachsenenalter, sprich, was könnte das sein? Verdauungsbeschwerden, der Klassiker. Blähungen, immer wieder Krämpfe, ein Wechsel von Durchfall, Verstopfung. Wobei man sagen muss, das wäre eine allgemeine Red Flag, zum Gastroenterologen oder zum Arzt zu gehen. Also immer, wenn ich ein sehr wechselndes Stuhlverhalten habe, ist das ein bisschen ein Warnzeichen, wo man nachschauen muss. Veränderungen des Stuhlgangs, ungewöhnliche Konsistenz, Geruch, Farbe, die plötzlich anders ist. Allgemeines Unwohlsein natürlich, ich bin immer müde, ich habe häufig Infektionen. Wir haben gesagt, das Immunsystem hängt eng mit dem Darmmikrobiom zusammen. Aber auch, und das ist ganz wesentlich, die Haut ist ja auch Abbild unseres Immunsystems. Das heißt, manche Menschen bemerken vermehrte Haut, Unreinheiten, Ekzeme, Entzündungen. Und zu guter Letzt, aber auch sehr wesentlich, die Psyche. Ne? Es kann durchaus mal sein, dass sich eine Dysbiose, da muss man aber halt sehr normalerweise sehr selbstreflektiert sein und das auch annehmen, in einer veränderten Stimmung zeigt. Ich bin reizbar, ich bin ängstlicher, ich bin vielleicht sogar depressiv verstimmt. Weil ein ganz wesentliches Forschungsgebiet und sehr interessant in meinen Augen ist auch die sogenannte Darm-Hirn-Achse. Das heißt, die Verknüpfung unseres zentralen Nervensystems mit dem Darm und natürlich auch unwiderruflich mit dem Mikrobiom. Das heißt, das sind vor allem im jungen, also Kindes-, also auch jungen Erwachsenenalter, Gründe, warum man hier genauer draufschauen sollte. Im höheren Erwachsenenalter kann man natürlich auch in Abwesenheit von Krankheitssymptomen Präventionsangebote wahrnehmen. Es gibt grundlegend die Möglichkeit, das Mikrobiom zu untersuchen mit einer Stuhlanalyse. Das ist ja auch aktuell bei vielen Anbietern so ein bisschen in aller Munde. Ist noch eine in den meisten Fällen Privatleistung. Mhm. Außer es liegt ein manifester Krankheitsprozess vor, dann kann das natürlich auch mal anders laufen. Aber ja, es ist ein wildes Forschungsgebiet und es bekommt jetzt schon langsam. Und deswegen bin ich auch da heute gern, um da ein bisschen darüber zu sprechen.
Und kann man sagen, dass das auch seriöse Angebote sind, also diese diversen Analysen, oder gibt's da, sollte man doch wirklich zu einem Arzt aufsuchen?
Bei Krankheitssymptomen sollte man auf jeden Fall den Arzt aufsuchen. Wenn man sozusagen sich aus eigenen Lifestyle-Gründen für sein Darmmikrobiom interessiert, dann kann man das natürlich in Anspruch nehmen. Das sind aber in der Regel gar nicht unrelevante Kosten, weil diese Analysen meistens nach Deutschland geschickt werden, dort in Speziallaboren analysiert. Das heißt, wenn es einen interessiert und wenn man so eine Mikrobiomanalyse machen will, im gesunden Zustand, dann ist es sozusagen eine Privatleistung, die man sich gönnen kann. Man bekommt in der Regel da auch eine Ernährungsberatung dazu und Ähnliches. Aber wie wir sehen, werden vielleicht noch im Gespräch die allgemeinen Ernährungstipps, die für ein gesundes Mikrobiom sorgen, sind eigentlich keine Raketenwissenschaft. Und man kann das machen. Ich bin jetzt aber eher der Typ, der sagt, wenn es eine Indikation dafür gibt, aufgrund von Krankheitssymptomen, dann auf jeden Fall zum Arzt und hier weiter überlegen, wie man mit der Diagnostik tut.
Wenn man da jetzt schon Probleme hat, wie kann man dann das Mikrobiom wieder aufbauen?
Ja, grundlegend muss man sich den Mensch in seiner Gesamtheit ansehen und in seinem täglichen Verhalten, weil im Wesentlichen kommt es ja auf das herunter. Ich habe es am Anfang schon gesagt, du bist, was du isst. Wie ernährt sich derjenige? Ja, also mein erster Ansatz wäre bei Verdauungsbeschwerden und Ähnlichem, dass ich sage, naja, was essen Sie denn so den ganzen Tag? Wie viel trinken Sie? Und das Essentielle natürlich, genau, oder anders gesagt, natürlich muss man zunächst einen organischen Krankheitsprozess ausschließen, sprich einen chronisch entzündlichen Prozess, zum Beispiel Magen-Darm-Trakt oder ähnliche Dinge. Auch wenn zum Beispiel Blut im Stuhl ist, da rattert zunächst einmal die schulmedizinische Diagnostik drüber. Mhm. In der Anamnese aber nichtsdestotrotz wird dann eben in der Regel auf die diätetische Umstellung gesteuert. Sprich, man schaut sich an, werden ausreichend Ballaststoffe zu sich genommen, Vollkornprodukte, Gemüse, Obst etc. Fermentierte Lebensmittel sind zum Beispiel sehr gut, hier das Mikrobiom aufzubauen, ganz egal, ob das jetzt ein Kombucha ist oder Kefir oder ähnliche. Man kann auch einen Kombucha, wenn man das will, wenn man die Zeit und Muße hat, sehr einfach selber machen. Man muss den Geschmack halt mögen, das ist demjenigen dann überlassen. Probiotika, also probiotische Präparate, können sinnvoll sein, um gezielt nützliche Bakterien zuzuführen. Natürlich der Klassiker, der auch im Zentrum jeder Beratung steht, die ich mache, wenn mich jemand fragt, Lebensstil, regelmäßig Sport, das kann schnelles Spazieren sein, das muss jetzt nicht immer Laufen sein, das kann lockeres Radfahren sein, das können die klassischen 8.000 bis 10.000 Schritte am Tag sein, wobei ich immer sage, jemand, der damit noch nichts am Hut hat, der soll schön langsam beginnen. Ganz essentiell, und da muss ich mich zum Beispiel als Arzt auch selber immer wieder an der Nase nehmen, ausreichend Schlaf, Schlafhygiene und natürlich Stressreduktion, wenn es möglich ist, weil es ist, redet sich immer sehr einfach, den Leuten zu sagen, naja, reduzieren Sie den Stress, nur wenn ich beruflich bedingt nicht anders kann oder es mir eh gefällt, weil es ist ja nicht Stress immer nur negativ, dann sind das ein paar so Dinge. Und die Wiederansiedlung und sozusagen die Diversität des der Darmflora verbessern können. Und am Ende des Tages kann es natürlich sein, wenn man eine lange antibiotische Therapie hatte oder sogar einen Intensivaufenthalt hinter sich, dann kann es durchaus sein, dass man auch ärztlich begleitet, das Mikrobiom wieder aufbauen muss. Ja, da gibt's dann.
Also man sieht das eigentlich, oder im Grunde genommen, wie bei so vielen Themen, und das begleitet uns doch schon wahnsinnig viele Folgen, doch sehr viel Faktoren zusammenhängen, Lebensstil, Ernährung und so weiter, immer wieder. Und das ist wirklich spannend. Es gibt ja auch sprichwörtlich, oder es gibt ja so ein Sprichwort, wo man sagt, der Tod liegt im Darm. Und ich bin der Meinung, dass dem Ganzen viel zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird, weil es auch natürlich gesellschaftlich jetzt nicht so ein Thema ist. Vielleicht haben da viele auch ein Schamgefühl, über das zu sprechen. Und es ist natürlich nicht ein Thema, das man gleich einmal so mit jedem anspricht. Ja. Und darum finde ich das jetzt in einem Podcast sehr gut, weil dann kann man sich das einfach mal anhören und sich seine Schlüsse daraus ziehen, weil ich muss sagen, ich habe eingangs schon ein bisschen den Frühjahrsputz angesprochen. Und ich denke mir auch oft, ich habe jetzt noch nie eine Darmreinigung oder ähnliches gemacht. Man hört aber immer wieder, also da es polarisiert ein bisschen. Ne? Es gibt manche, die sagen, ich muss das jedes Jahr machen, das ist ganz wichtig und immer so im Frühjahr hinaus oder wie auch immer. Dann gibt es wieder andere, die sagen, na, wenn's, oder wir haben auch schon Meinungen gehört, die gesagt haben, nur wenn es wirklich Vorzeichen gibt, sollte man das machen. Und andere sagen, naja, es wird vielleicht eine Darmspiegelung sein. Andere sagen, nein, es gibt Alternativlösungen. Was wäre da Ihre Meinung dazu?
Also grundlegend, man hört ja vieles.
Ja.
Saftfasten über 16,8 etc.
Also Saftfasten, wenn ich da nochmal kurz einhaken darf. Diese Dinge sind natürlich jetzt bei Menschen schwierig, die zum Beispiel Sport machen, Kraftsport machen, Muskelaufbau betreiben möchten, wie auch immer, dann ist das natürlich extrem kontraproduktiv, ja. Nicht, dass man das über einen Zeitraum macht.
Ja. Ich sage mal so, diese Geschichten mit dem Fasten und auch dem Saftfasten und vielen dieser Dinge, das Fasten kann schon auch gut sein, im Sinne von einer Ruhigstellung des Darms, einer Selbstreinigung, wenn man so will. Es gibt aber insgesamt, wenn man jetzt so von Darmreinigungen spricht, es gibt ja diverseste Dinge, die angeboten werden und das ist natürlich auch ein Businesszweig, keine Frage, insgesamt sehr wenig wissenschaftliche Evidenz dafür. Ja. Mhm. Die natürlichste Unterstützung ist tatsächlich, wie genannt, gesund und ballaststoffreich sich zu ernähren. Vor allem ausreichend zu trinken. Ich glaube, das ist etwas, muss ich auch wieder mich selber an der Nase nehmen. Es ist schon ein bewusster Vorgang, jeden Tag 2 bis 3 Liter Wasser zu trinken. Es ist auch ein bewusster Vorgang, sich regelmäßig zu bewegen. Kommt auch ein bisschen auf die berufliche Tätigkeit an. Und es ist auch eine gewisse Motivation notwendig, wenn ich zum Beispiel den ganzen Tag beruflich eingespannt bin oder familiäre Verpflichtungen habe, früh am Tag oder spät am Abend mich zu bewegen. Aggressive Reinigungsverfahren in diesem Sinne gibt es in medizinisch wenigen Ausnahmefällen, sind aber in der Regel nicht indiziert. Und das mit dem Winter und dem Frühjahrsputz ist ja natürlich so, wenn man sich das ganze Grund überlegt, die Evolution des Menschen, sieht natürlich vor, dass wir in den Wintermonaten, es kommt ja nicht umsonst, dass man immer vom Winterspeck etc. spricht, das ist ja nicht ganz von der Hand zu weisen, dass obwohl wir jetzt in gesitteten Verhältnissen bei uns leben, der Körper dazu neigt, in der Kälte des Winters eher Fettreserven anzulegen. Es gibt in dem Zusammenhang, das finde ich auch total spannend, durfte ich 3-mal selber miterleben, auch im weitesten Sinne eine Co-Schwangerschaft des Mannes, die evolutionär auch Sinn macht, weil wenn man sich überlegt, dass das sozusagen einfach Nahrungsreserven im Körper angelegt werden müssen, dann hat das schon ein bisschen was. Im Winter generell natürlich gehen die Leute weniger raus, es ist kälter, man wühnet und man kuschelt sie ein und dann haben wir die ganze natürlich auch Naschphase kulturell bedingt ein bisschen, ja, Weihnachtsbäckerei und das zeigt sich dann ein bisschen Silvester und so weiter. Also es sind alles sehr, ich nehme mich da selber nicht aus, bin ja auch nicht heiliger als der Papst, schon bewusste Entscheidungen, wie ich es mit der Ernährung mache. Und es muss natürlich auch bei allem, was wir da heute unter Anführungszeichen predigen, Cheat Days geben, wie es so auf Neudeutsch schön heißt, ja, also auch wenn ich mich oder es ist ein Anfang, ja, wenn sich jemand schwer mit der Ernährung tut, an 5 von 7 Tagen das Richtige zu tun und vielleicht an 2 Tagen nicht zu 100% jetzt genau sich so zu ernähren, wie die Vorgabe ist. Aber ich kann von einem Kollegen und sehr guten Freund berichten, und ich grüße ihn recht herzlich, wenn er den Podcast sich dann anhört, er wird wissen, wer er ist. Der hat ein großes Problem mit starkem Übergewicht und hat dann eine Infektion bekommen. Und im Zuge dieser Behandlung, dieser Infektion ist herausgekommen, dass er eigentlich Diabetiker ist. Und er wusste das gar nicht, oder eine Zuckererkrankung hat, eine Stoffwechselstörung. Und er hat es tatsächlich unter Begleitung mit strenger Ernährung, Bewegungsprogramm etc. geschafft mittlerweile, ich müsste lügen, 50 bis 60 Kilo abzunehmen.
Wow.
und hat damit seinen die Stoffwechselentgleisung den Diabetes besiegt. Also der hat kurz Medikation gebraucht, sogar kurz Insulin. Und 6 Monate später ist er jetzt eigentlich ohne jegliche Medikation, hat einen normalen Langzeitzuckerwert und das hat er rein durch Bewegung und Ernährung geschafft.
Und das ist wirklich, und das ist oftmals auch eine Message, die wir auch bringen möchten, dass man vielleicht sich auch diverse Varianten ansieht und nicht immer gleich zu Medikamenten greift oder dort oder hin, weil es gibt ja so viele Themen, die man auf diese Art und Weise lösen kann. Und ich glaube, dass das durchaus sinnvoll ist. Also auch auf Themen wie Bluthochdruck etc. etc. kann man ja auch so oder so lösen. Da gibt es viele Wege. Und für uns ist es wichtig, dass wir da ein breites Feld unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bieten, dass man sich auch einmal diese Schritte überlegt. Und da ist das ein tolles Beispiel, wie ich finde. Gibt es irgendwelche Tipps, so Top-Tipps von dir, wo man sagt, okay, das Mikrobiom richtig zu stärken? Gibt's da, jetzt hast du die Jahreszeiten angesprochen, jetzt kommen wir eben, wie ich schon gesagt habe, ins Frühjahr hinein, wenn diese Folge erscheint.
Viel trinken,
aber natürlich, aber gibt's, weiß ich nicht, ein Beispiel, manche trinken in der Früh, schwören auf warmes Zitronenwasser oder auf Ingwer oder abends auf ihren Grüntee. Gibt es da irgendwelche Top-Tipps, wo du sagst, okay, jetzt, wo es in die warme Jahreszeit wieder hineingeht, könnte man den Darm und das Mikrobiom stärken und den Darm fit machen?
Werbung. Biogena Produkte zeichnen sich durch qualitativ hochwertige Rohstoffe, reine Substanzen, strenge Kontrollen und die intensive Forschungsarbeit des Biogena Wissenschaftsteams aus. Diese Präparate sind sehr gut verträglich. Auch bei langfristiger Verwendung gewährleisten sie eine hohe Bioverfügbarkeit der Wirkstoffe und erzielen nachgewiesene ernährungspsychologische Wirkungen. Speziell entwickelte Self-Care-Treatments in Form von Paketen können Sie in unserem Alpha Tower Health Resort während Ihres Aufenthaltes zubuchen und kommen in den Genuss hochwertigster Gesundheits- und Pflegeprodukte. Mehr dazu auf unserer Website www.alphatauern.at. Werbung Ende.
Was ich zuvor noch sagen wollte, es muss natürlich, dass die Umstellungen, die man jemanden abverlangt, müssen natürlich lebbar sein, ja. Es muss angepasst sein an den Alltag, und es reicht nicht zu sagen, na ja, Herr Meier, Frau Huber, jetzt essen Sie halt weniger, trinken Sie 3 Liter am Tag, bewegen Sie noch mehr, sondern man muss das schon begleitet machen. Die Begleitung war auch bei diesem Freund von mir eine ganz wesentliche, weil es wird Rückschläge geben. Wenn man zum Beispiel übergewichtig ist, man wird sozusagen rebound, wie soll man sagen, oder es wird einen sehr reizen, mal eine Fressattacke zu haben. Deswegen muss man da ein konkretes Konzept machen, das auch vorsieht, dass man etwas darf. Und weil immer, wenn man Menschen, das ist ja auch schon im Kindes- und Jugendalter so, immer wenn man Kindern, Jugendlichen oder Erwachsenen etwas verbietet, und das sehr streng, dann wird es auf Dauer nicht funktionieren. Das heißt, man muss ja irgendeine Form der Kooperation wählen und auch gewisse Dinge erlauben. Hinsichtlich jetzt der angesprochenen Möglichkeiten, Zitronenwasser etc., also was ich vielleicht sagen kann, ist, es wird viele freuen, inklusive mich, dass das Kaffeekonsum durchaus sich potenziell positiv auf das Darmmikrobiom auswirken kann.
Alles weil
das
positiv. Auch sehr, ja.
Genau, positiv. Ja, da sind Polyphenole drin, Antioxidantien und je nachdem natürlich, wenn man merkt, man verträgt Kaffee nicht, weil man Sodbrennen kriegt und Bauchkrämpfe, ja, dann wird man wahrscheinlich den Tee eher nutzen. Aber ja, ich meine, was kann man machen? Im Prinzip muss ich ehrlicherweise sagen, eine Raketenwissenschaft ist es nicht. Ich glaube, das Wichtigste, was man machen kann, ist, sich diesen Podcast anhören wollen, zuallererst, aber selbst zu reflektieren. Okay, wie ernähre ich mich? Ich sehe das nämlich recht oft. Ich habe mich auch viel mit Body Recomposition und so Sachen befasst. Und da ist mir aufgefallen, dass sich viele gar nicht überlegen, wie viel Kalorien oder gar nicht wissen, wie viel Kalorien nehme ich am Tag zu mir? Was hat so ein Frühstück im Durchschnitt an Kalorienmenge? Wie sind die Makronährstoffe? Also sprich Protein, Fett und Kohlenhydrate. Mhm. Und sich einmal kurz zu reflektieren, was esse ich jeden Tag, wann esse ich und ist das überhaupt für meine Körperkonstitution ausreichend oder sogar zu viel. Und dann in einem, also es lange Rede, kurzer Sinn, ist, wenn man das aktiv tun will, mal überlegen, wo stehe ich? Und zweitens, wie schaut meine Ernährungszusammensetzung aus? Weil was halt tatsächlich für das Darmmikrobiom negativ ist, sind eine hohe Menge an stark verarbeiteten Lebensmitteln, ein Mangel an Ballaststoffen, diese hochverarbeiteten Lebensmittel enthalten ja auch viele Zusatzstoffe, Emulgatoren, und wenn diese Dinge, diese Fertiggerichte zu Tode gekocht werden, verlieren sie natürlich auch natürliche Nährstoffe, die in einer anderen Zubereitungsart erhalten blieben, sage ich mal so. Ja. Natürlich, es ist mir bewusst, ich kenne das selber, jeden Tag selber zu kochen, frisches Obst, frisches Gemüse oder auch mal Tiefkühlgemüse, ja, ist natürlich eine andere Form der Qualität, aber besser als gar kein Gemüse. Das kostet Zeit, das kostet ein bisschen Arbeit, das kostet auch Kognition, sich damit auseinanderzusetzen. Aber wenn man sich nicht gut fühlt und was ändern will, dann ist es wie überall im Leben, dann muss man was dafür tun. Und das Zaubermittelchen, das man in der Früh einnimmt, gibt's leider nicht. Sondern es ist schon ein sehr aktiver Prozess, wenn man sich gesund erhalten will. Ja.
Aber ich finde, es ist natürlich auch eine der besten Präventivmaßnahmen, die man tun kann. Natürlich ist jetzt frisch kochen und selber kochen wirklich oftmals anstrengend, weil man gerade die Zeit nicht hat, beruflich, familiär. Aber es ist halt eine Präventivmaßnahme, die ganz gesundheitlich natürlich mit dem Fall auch auf die Verdauung und Mikrobiom positiv sie auswirkt und beiträgt. Und
ja,
natürlich jetzt, also ich bin zum Glück da immer schon ein bisschen gegen diese ganzen Convenience-Sachen oder Fastfood-Sachen gewesen und vertrage sie auch nicht. Aber für viele ist es natürlich einfach, ne? Das geht schnell und so weiter. Aber wenn man sich mal anschaut, was da alles drinnen ist an Konservierungsstoffen, Glutamat und etc. Und was das dann langfristig, ich spreche ja nicht von hin und wieder, ne? Hin und wieder, bitte nicht, aber es geht um das langfristige. Und ja, auch ich kenne viele, die diese 80-20-Regel machen, ne? 5 Tage ganz gut, 2 Tage
egal.
Lass uns ein bisschen schleifen.
Ja.
Besser als nichts, also das ist überhaupt keine Frage nicht. Aber wenn man einmal Probleme mit dem Mikrobiom oder mit den Bakterien und der Darmflora hat, dann wird man, glaube ich, ganz schnell sich das überlegen. Und im Grunde genommen möchten wir dazu beitragen, dass es gar nicht so weit kommt.
Ne? Ja.
Deshalb finde ich das natürlich, es gibt ja auch Küchengeräte, ohne einen Namen zu nennen, wo das Kochen sehr einfach gemacht wird.
Ich habe so ein Küchengerät.
Wir sind zwar Hoteliers, aber in der Küche tun wir uns auch schwer und da kommen sie auch gut
weiter. Ja. Ja.
Das stimmt. Ich habe aber noch ganz eine spannende Frage, und zwar habe ich das noch nie irgendwo gelesen oder gehört oder gewusst, dass das gemacht wird. Was ist eine Stuhltransplantation?
Ja, also das ist tatsächlich eine sehr spezielle Maßnahme, die im Wesentlichen nichts anderes heißt, dass der aufbereitete Stuhl eines gesunden Spenders in den Darm eines erkrankten Patienten transplantiert wird. Also das ist wirklich eine physische Maßnahme. Das kommt meistens zur Anwendung bei Patienten, die chronisch behandlungsresistente Infektionen im Darm haben, Clostridien zum Beispiel. Und dieser Stuhl wird aufbereitet und wird dann, also des gesunden Spenders, und wird über verschiedene Methoden entweder in Kapselform, in Form einer Endoskopie oder eines Einlaufs verabreicht. Und das ist aber normalerweise gewissen Zentren vorbehalten. Zum Beispiel das AK Wien oder auch an der Uniklinik Graz, die beschäftigen sich viel mit Mikrobiom. Aber das ist ein zunehmendes Forschungsgebiet, eigentlich im Endeffekt der Gastroenterologie. Und ja, manche Patienten benötigen das. Das sind auch oft Patienten, die langwierige Antibiotikatherapien hinter sich haben, weil so nützlich und so indiziert manchmal Antibiotika sind, das haben wir vielleicht noch gar nicht angesprochen. umso wichtiger ist es auch zu wissen, dass, dass natürlich Antibiotika, je nach Substanz natürlich, auch die gesunde, das gesunde Mikrobiom und die gesunde Darmflora angreifen.
Das wäre auch unsere nächste Frage gewesen, ja. Medikamente und Antibiotika vor allem, wo man ja schon ungefähr nur im Kopf hat und weiß, dass wenn man das über lange Zeit nimmt oder oftmals nimmt, sich auf den Morgenschlag socken, weil wir aber im Endeffekt auf den Darm. Ne?
Ja, genau. Also es ist ja auch eine der häufigsten Nebenwirkungen nach Antibiotika-Einnahme ein einsetzender Durchfall. Das kommt ja nicht von irgendwo her. Aber auch andere Medikationen, die sehr gerne eingesetzt werden, wie Protonenpumpenhemmer, ja, also bei Gastritis etc. etc. Weil es ist ja im Wesentlichen, so, dass das, was der Körper macht, also auch die Produktion der Magensäure und der entsprechenden Enzyme und Hormone, alles physiologischen Sinn hat. Und überall, wo ich eingreife, medikamentös, wobei es ja ab und an durchaus indiziert ist, wirkt sich auch auf die gesunde Physiologie aus. Und da muss ich halt relativ vorsichtig sein. Es ist zum Beispiel das eine Thema, dass man für ein, zwei Wochen bei einer akuten Magenschleimhautentzündung einen Magenschutz, wie es so schön landläufig heißt, einnimmt. Man sollte den aber nicht über Monate hinweg einnehmen, weil da die Datenlage eher dafür spricht, dass das nicht gut ist. Medikation generell. Es ist halt, ich sehe das zumindest so, das immer indikationsgerecht zu verschreiben. Antibiose ist bei uns in der Medizin ein großes Thema. Auch sogenannte Stewardships, also die spezielle Befassung mit indikationsgerechter Verabreichung von Antibiose. Aber wir wissen halt natürlich auch, wenn wir mit Patienten und Kindern zum Beispiel zu tun haben, dass das auch sehr gerne noch eingefordert wird. Mhm. Von Eltern, von Patienten. Na, ich brauche aber sicher ein Antibiotikum. Und wir sind halt immer ein bisschen in der Aufklärungsarbeit zu sagen, na, wir wollen eigentlich schon indikationsgerecht und restriktiv Antibiose verschreiben. Eben wegen der genannten Nebenwirkungen, aber auch wegen dem zunehmenden Ausmaß an Antibiotikaresistenzen, die nicht zu unterschätzen sind.
Absolut. Was wäre da jetzt abschließend noch die Frage, weil man ein bisschen jetzt über die Forschung geredet hat, was ist da so der aktuelle Stand oder gibt es Studien und Forschungen, die im Laufen sind? Was ist da alles so zu oder was wäre zu erwarten?
Also es ist sicher ein sehr interessantes, großes Forschungsgebiet, das jetzt wie genannt sich in erster Linie an den Zentren abspielt, Wien und Graz. Ich habe auch damals einen Kollegen kennengelernt von der Intensivmedizin in Graz, der sich hier speziell auch mit Mikrobiom-Fragestellungen von Intensivpatienten befasst hat. Da es schon so ist, dass wir hier natürlich auch Therapien fahren, die für den Darm sehr relevant sind. Es sind in vielen Fällen auch bei Patienten zum Beispiel mit Blutvergiftungen zu Problemen mit dem Magen-Darm-Trakt kommt und das so eine Henne-Ei-Frage ist, weil oft ist es so in der Intensivtherapie, dass durch gewisse Medikamente, die wir einsetzen, es zu einer Problematik im Bereich des Darms kommt, zu einer Barrierestörung. Das heißt, Bakterien des Darms, sowohl krankheitserregende als auch andere, können dann theoretisch über die lückenhafte Darmbarriere in den Blutstrom kommen, hier weitere Probleme auslösen bis hin zur schweren Blutvergiftung. Und dann kommt die künstliche Ernährung dazu, dann kommen Medikamente dazu. Also es ist viel, was ein Mensch, der eine Intensivtherapie erhält, warum auch immer, an und für sich aushalten muss. Und hier wird vor allem auch viel geforscht. Und da wird man sehen, was man vor allem medikamentös in Zukunft noch tun kann, weil es am Ende des Tages so ist, dass das Darm- und Immunsystem und Immunabwehr in engem Zusammenhang stehen. Und da gerade vor allem das Krankheitsbild der Sepsis, auf das ich auch in meinem Hauptberuf immer wieder stark hinweise, das heißt die Blutvergiftung, ist auch ein großes globales Problem. Hier spielt es natürlich eine wesentliche Rolle, wie diese Faktoren zusammenspielen. Das wird intensiv beforscht und da können wir sicher noch einiges lernen. Allerdings, und ich breche es nochmal herunter, Vorsorge zu betreiben hinsichtlich seines eigenen Magen-Darm-Trakts und seiner eigenen Gesundheit ist keine Raketenwissenschaft. Es kommt wirklich und manche wollen das halt nicht glauben, aber es ist halt einfach so. Es bricht sich herunter auf guten Schlaf, Ausgleich, viel Bewegung und ein bisschen Reflexion, was die eigene Ernährung angeht. Und das ist eigentlich gar nicht so schwierig. Es ist einfach eine Entscheidung, die man trifft. Weil ich kann ja mein Leben in den meisten Fällen, wenn es mir erlaubt ist, so leben, wie ich will. Aber Gesundheit oder Gesundheitsvorsorge ist halt eine aktive Entscheidung. Ich kann das ignorieren und dann die Konsequenzen akzeptieren. Oder ich befasse mich aktiv damit und noch besser lasse das meine Kinder wissen, wenn ich welche habe, damit die dieses Thema gar nicht so früh haben in ihrem Leben. Mhm. Also im Sinne eines Erkrankungsprozesses.
Und da hoffen wir, dass wir jetzt unseren Beitrag mit dieser Folge leisten können, damit man einfach jetzt sich Gedanken darüber macht und auf diese ganzen Indikatoren und Faktoren, die wir besprochen haben, Acht gibt. Wir sind jetzt schon am Ende unserer Folge angekommen. Abschließend hätten wir noch ein paar kurze Fragen an dich und versuchen kurze Antworten.
Ja. Was würdest du heute rückblickend anders machen?
Puh, gute Frage. Ich muss ehrlicherweise sagen, und ich kann glücklicherweise sagen, nicht viel. Ich habe für mich persönlich das, was mich glücklich macht, eine gesunde Familie, die Möglichkeit, in einem Land zu leben, das friedlich ist, das Zugang zu Hygiene hat und Gesundheitsversorgung. Ich kann tatsächlich sagen, dass ich in meinem Beruf eine Berufung gefunden habe. Also die meiste Zeit spürt sich für mich nicht wie Arbeit an. Was ich vielleicht anders machen würde, eines fällt mir schon ein. Als Arzt, der Familie hat, steht dieses Thema immer im Raum. Bin ich zu wenig zu Hause? Bin ich zu wenig bei meinen Kindern? Es ist mir immer schwer gefallen, das einzuschätzen. Aber wahrscheinlich wäre ich auch in den frühen Kindsjahren etwas mehr zu Hause gewesen. Ja. Aber wenn man für einen Beruf brennt, ist das
eine große Rolle spielt.
Genau. Weil die Zeit kann man nicht zurückdrehen und vor allem die ersten Kindsjahre kann man nicht reversieren und sie sind so schnell aus dem Haus. Das wäre vielleicht etwas anderes. Aber sonst muss ich ehrlicherweise sagen, vielleicht das eine oder andere Mal mich auch besser ernährt. Vielleicht das eine oder andere Mal, vor allem in Studentenzeiten, weniger Alkohol getrunken. Aber das sind, glaube ich, auch alles Prozesse, die man durchmacht.
Genau. Was ist dein Lieblingsessen, wenn wir schon so viel über Ernährung sprechen?
Das kann ich so gar nicht eingrenzen. Ich bin grundlegend lange Zeit im veganen Ernährungsstil unterwegs gewesen. Bin mittlerweile wieder vegetarisch unterwegs. Aber alles, was mit Gemüse zusammenhängt, schmeckt mir eigentlich gut. Tofu mag ich sehr gern. Ja. Fleisch lasse ich seit fast mittlerweile 18 Jahren ganz aus.
Okay. Und was ist dein Lieblingsurlaubsland oder wo kannst du am besten entspannen und Kraft tanken?
Entspannen, Kraft tanken kann ich am besten, denke ich, zu Hause bei uns in der Umgebung. Österreich ist überhaupt eine Perle, finde ich. Also auch eure Region, wenn ich die Zeit habe, mit Familie in die westlichen Regionen von Österreich zu kommen, finde ich das sehr schön. Abseits davon habe ich eine zweite Heimat ein bisschen in Südafrika. Wow. Die mich kennen und den Podcast hören, werden das wissen. Das finde ich auch sehr schön, trotz aller soziokulturellen Schwierigkeiten, die es dort gibt. Aber ich durfte dort auch medizinisch viel lernen und menschlich sowieso. Und ja, also
schön. Schön, wirklich toll. Schön. Ja, vielen Dank für das interessante Gespräch und
sehr gerne.
Weiterhin auch für das neue Projekt natürlich alles Gute für die Eröffnung und wir werden natürlich
nicht so viel Stress.
Ganz gespannt dranbleiben. Genau, nicht zu viel Stress.
Vielen Dank
für deine Zeit.
Danke.
Haben Sie ein Thema, welches Sie brennend interessieren würde? Gerne können Sie uns Ihre Anregungen und Wünsche mitteilen. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung auf den diversen Plattformen. Abonnieren Sie unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Bis bald und bleiben Sie gesund!